Radio 3. Das Gespräch.
Es ist auf jeden Fall merkbar. Ich weiß auf jeden Fall von Freundinnen beispielsweise aus der Oberlausitz, dass es da einfach immer häufiger, also zunehmend auch Übergriffe von Rechten gibt, Sorbenen gegenüber. Und das halt eben auch gerade in Momenten, wo dann halt auch im öffentlichen Raum Sorbisch gesprochen wird, ganz oft auch so Sätze fallen, so hier wird Deutsch gesprochen. Was ein bisschen absurd ist, wenn man sich so ein bisschen die Geschichte dieser Region anschaut. Und es aber auch tatsächlich dazu kommt, dass Sorbinnen einfach Gewalt erfahren und dass dieser Hass, der halt von den Rechten ausgeht, tatsächlich in physische Gewalt halt umschlägt und an manchen Dörfern oder in so dörflichen Regionen, wo halt auch das Sorbische oder sorbische Bräuche auch ein wichtiger Teil der Dorfkultur ist, es halt eben auch so eine, glaube ich, Verschiebung bei manchen gibt, dass es vielleicht gar nicht als sorbische Kultur, sondern als vielleicht auch deutsche Kultur wahrgenommen wird. Und ich glaube, manchmal halt eben auch ein paar Sorbinnen gibt, die rechts sind.
Jung, feministisch und sorbisch. Die Künstlerin Hella Stoletzki ist Teil einer Bewegung, die sorbisch-wendische Kulturen und Traditionen neu für sich entdeckt. Dabei trifft Trachtenlook auf sorbischen Rap. Die berühmte Ostereimaltechnik, die wird kreativ auf Fingernägel übertragen und traditionelle Stickereien lassen sich auch als Tattoo stechen. Ich bin Britta Bürger und habe Hella Stoletzki zuerst als Malerin entdeckt, letztes Jahr bei ihrer Ausstellung im Dieselkraftwerk Cottbus, dem Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst. Heute können wir sie näher kennenlernen. Herzlich willkommen in unserer Sendung.
Ja, dobro schön, jetzt liebste. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Hella Stoletzki wird nächstes Jahr 30. Bevor sie in Leipzig Malerei studiert hat, ist sie in Cottbus aufgewachsen und eng mit der Lausitz verbunden. Wie ist das Sorbische in ihr Leben gekommen?
Das Sorbische ist bei mir in mein Leben gekommen, glaube ich, mit der Entscheidung meiner Eltern, von Berlin nach Cottbus, also nach Hoschebus zu ziehen. Da war ich 5 Jahre alt. Und dann eigentlich seit der Grundschule gab es ganz viele schöne Berührungspunkte. Also es gab in der Grundschule die Möglichkeit, Sorbisch und Wendisch zu lernen. Irgendwie ist da so ein Funken bei mir übergesprungen. Und seitdem ist das so Teil von mir. Ich war dann auf dem sorbischen Gymnasium, habe dann irgendwann die sorbische Subkultur für mich entdeckt. So ein kleiner Fund, weil das so in der Schule nicht so Raum hatte. Und dann eigentlich auch immer eher Sprachunterricht und auch so in so einem traditionellen Ansatz vermittelt worden ist. Und dann hat sich nach und nach eigentlich bei mir so diese ganzen Schalen und einzelnen Ebenen des Sorbischen aufgebaut. Bin dann auch in sorbische sehr tolle Communities oder mit Leuten in Verbindung gekommen.
Das werden wir alles vertiefen. Ja. Aber ich frage mich, warum lernt eine junge Frau, ein Mädchen von der Grundschule bis zum Abitur Sorbisch, eine der am stärksten vom Aussterben bedrohten Sprachen?
Das ist natürlich irgendwo eine Entscheidung von einer 6-Jährigen gewesen. Aber ich glaube, ich habe relativ früh für mich gemerkt, dass es was ist, was Besonderes ist. Also dass es halt eben auch die Sprache ist, die halt in dieser Region gesprochen wird. Es war was, was so da war und ich eigentlich auch relativ früh schon verstanden habe, dass es was ist, was genau zu der Kultur gehört und halt eben auch einen Zugang zu unserer Kultur halt macht und halt eben auch so dieser ganze Reichtum, der halt in den Traditionen und in den Bräuchen und auch in den Geschichten, die halt so regional verankert sind, dass das halt zusammenhängt und das hat mich ja einfach total abgeholt.
Es gibt keine sorbische Familiengeschichte.
Nee, also nicht, dass ich wüsste. Also es gibt nicht, dass ich wüsste, nee. Aber mittlerweile ist das so anders in unsere Familie gekommen. Also statt halt von den Eltern an die Kinder weitergegeben, ist es bei uns in der Familie eher andersrum. Also mein Vater lernt auch Sorbisch und meine Eltern sind auch vernetzt und das ist dann eher von den Kindern an die Eltern weitergegeben worden. Also ein bisschen anders herum. Mhm.
Und Sorbischunterricht in der Schule, war das schon mehr als Sprachunterricht?
Ja, auf jeden Fall, weil wir halt auch die Geschichten gelernt haben und wie sagen, gelesen haben, zu bestimmten Jahreszeiten, zu bestimmten Traditionen eben auch die Traditionen gepflegt haben. Also ging es auf jeden Fall über diesen Sprachunterricht hinaus.
Die Sorben sind das kleinste slawische Volk, eine von 4 anerkannten nationalen Minderheiten in Deutschland, ca. 60.000 Menschen. Die leben seit 1500 Jahren in der Lausitz zwischen Bautzen und Cottbus, pflegen eben die eigene Sprache, die eigene Kultur. Besuchern in der Gegend wird das spätestens dann bewusst, wenn man die zweisprachigen Ortsschilder zum Beispiel im Spreewald sieht. Können Sie uns ein bisschen Nachhilfe geben? Also die Lausitz war früher komplett sorbisch, aber es gibt Sorben und Wenden, haben wir gerade schon gehört. Es gibt Niedersorbisch und Obersorbisch. Zwei Sprachen. Ist das wichtig, das zu differenzieren, oder sind die Unterschiede doch eher marginal?
Ich finde, es ist schon wichtig, das zu differenzieren. Nicht in dem Sinne, das zu spalten, sondern eher auch die Diversität dazu zeigen. Es gibt auch noch das Schleifersorbisch, also noch eine dritte Region. Und die Sprachen sind ziemlich ähnlich, aber es gibt dennoch Unterschiede. Es gibt genauso Unterschiede auch in den Traditionen. Zum Beispiel in der Niederlausitz feiern wir Kokot, das ist ein Erntedankfest. Oder auch den Sappus, das ist ein Brauch, den man am Anfang des Jahres feiert, um halt eben auch die Geister des Winters auszutreiben. Und in der Oberlausitz gibt es beispielsweise das Osterreiten, das es mittlerweile auch in der Niederlausitz gibt, aber auf jeden Fall nicht in der Tradition und auch nicht in der Größe, wie wir das in der Oberlausitz, in der katholischen Oberlausitz kennen.
Für die Auferstehung, ne? Prozession auf Pferden.
Genau, gefeiert. Und auf jeden Fall auch so momentan Thema von verschiedenen Diskussionen, weil das eben auch ein Brauch ist, in dem halt eigentlich nur die Männer mitreiten dürfen und die Frauen eher sich halt um die Gastfreundlichkeit, um das Essen, um die Vorbereitung kümmern. Also gerade in so meiner Generation sind die Stimmen sehr laut von Frauen, dass es halt eben auch um eine gleichberechtigte Teilhabe an diesem Brauch geht, sodass halt eben auch Frauen mitreiten dürfen.
Ist aber noch nicht passiert.
Nee, noch nicht, aber das wird kommen. Das wird wahrscheinlich noch vielleicht einen Moment brauchen, aber...
Ich sehe Sie da schon auf dem Pferd.
Nee, ich nicht. Ich bin gar nicht katholisch. Ich glaube, für mich wäre das seltsam. Aber auf jeden Fall Freunde von mir, Freundinnen von mir möchte ich da gerne auf den Pferden sitzen sehen. Das würde ich mir sehr wünschen.
Man spricht von der sorbischen Minderheit, dabei stellten die ja mal die große Mehrheit in der Region. Wurde Ihnen diese Unterdrückungsgeschichte, die es ja auch ist, in der Schule vermittelt? Also unter den Nazis war Sorbisch sprechen verboten, auch in der DDR nicht gern gesehen?
Ja, ich kann mich auf jeden Fall auch noch an Texte erinnern, die wir zu Schulzeiten gelesen haben. Ein Text, ich weiß nicht mehr von wem, Puki Puki, Ahüstschiras Puki. Puki sind Schläge. Und das ist ein Text, in dem es halt eben auch um ein junges Kind in der Schule geht. Das halt eben auch mit den Schulkameradinnen Sorbisch gesprochen hat und dann halt Schläge kassiert hat von den LehrerInnen. Und das ist schon auch eine Geschichte, die einfach sehr präsent ist, auch zu DDR-Zeiten. Dass halt eben dort halt eben gerade auch durch den Kohleabbau ganz viele sorbische Dörfer weggebaggert worden sind. Und das sind alles so große Einschnitte in die Geschichte, die jetzt irgendwie auch dafür sorgen, dass wir an dem Punkt sind, wo wir gerade sind. Also dass wir ganz viel geben müssen, dass unsere Sprache erhalten bleibt und dass die Strukturen ringsherum so stabil sind, dass es halt alles weitergehen kann.
Wenn das Sorbische bei Ihnen nicht durch die eigene Familiengeschichte geprägt ist, dann spricht man wohl von einer Identitätserfahrung. Oder wie würden Sie Ihr Sorbischsein beschreiben?
Na, ich würde es als etwas sein, also beschreiben, was ich gefunden habe für mich. Aber eben das, was halt bei vielen so eine familiäre Erfahrung ist, ist bei mir mehr über eine Community so entstanden. Gerade halt eben auch in einer sehr subkulturell geprägten und kulturell geprägten Szene. Also gerade über das sorbisch-deutsche Filmnetzwerk Vujicer Film. Da gab es auch viele Bands, wie zum Beispiel Berlinska Droha oder Czona Kruszwa, eine sorbische Punkband, die für mich auch eben als Teenager total prägend waren. Und ich dann halt mit den Leuten irgendwann angefangen habe, mich anzufreunden. Man hat gemeinsam gearbeitet.
Aber was ist das? Man könnte jetzt sagen, das ist eine Blase. Man könnte sagen, das ist Heimat, das ist eine Insel, das ist ein Anker.
Ja, würde ich auf jeden
Fall. Alles.
Also auf jeden Fall ein Anker. Aber für mich ist es schon auch so eine Art zweite Familie. Etwas, was so ganz doll auch an diesen Ort gebunden ist, also den Ort der Lausitz, aber natürlich auch überall, wo sich halt Sorbinnen aufhalten, was ja halt eben auch beispielsweise in Berlin, Dresden, Leipzig sein kann oder in Wien. Auf einmal auch so ein Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, es gibt so ganz viele sorbische Bezüge, dass ich halt die Möglichkeit habe, auch zum Beispiel in meiner Kunst bestimmte Dinge weiterzuerzählen.
Lassen Sie uns darüber gern sprechen, weil Sie erforschen das Sorbische in der künstlerischen Arbeit, grafisch, malerisch, fotografisch, filmisch. Was für Fragen bearbeiten Sie da?
Zum Beispiel viele Malereien, die zum Beispiel sorbische Themen bearbeiten. Es gibt eine Tradition von dem Blick von außen, also von Leuten, die mit dem Sorbischen eigentlich gar nichts weiter zu tun haben, dann oft auch in so einer Darstellung der Sorbinnen in Tracht oder in der Darstellung, wie sie Bräuche pflegen. Und für mich war dann irgendwann die Frage, welche anderen Bilder gibt es, die das Sorbische für mich auch darstellen. Also meine eigenen Erfahrungen innerhalb von sorbischen Kontexten und das Einweben von bestimmten feministischen Themen oder fürsorglichen Themen. Und
können Sie es an ein, zwei Bildmotiven beschreiben?
Sehr gerne. Also es ist eine Videoarbeit, die ich zusammen mit meiner Kollegin Caroline Schneider auch im Rahmen mit dem Kollektiv Vakuum gemacht habe, haben wir eine Art TV-Wahrsageshow entwickelt, in der wir die Zukunft aus den Nägeln lesen und
Zukunft aus den Fingernägeln, aus künstlich durch Maniküre aufgemutzte Fingernägel, sage ich mal.
Ganz genau.
Und ich habe das gesehen, habe aber nur die Hälfte verstanden, weil ich kein Sorbisch verstehe. Also mir hat sich nur die Bildebene erschlossen.
Und die Arbeit hat so Elemente vom Tarot, aber auch Elemente aus der traditionellen Ostereiermalerei, die mit heißem Wachs ist. Und jedes Motiv hat eine bestimmte Bedeutung. Also da gibt es zum Beispiel die aufgehende Saat, die steht für etwas, was halt neu wächst. Dann gibt es die aufgehende Sonne für den Neuanfang, Motive für die Liebe. Und ich finde gerade auch im Feminismus wichtig, dass man halt eben auch, also gerade auch so die Fürsorge füreinander, einfach ein wichtiger Teil, dass man sich halt eben auch umeinander kümmert. Und in der Arbeit ruft dann letztendlich das Sorbische selbst an und erkundigt sich nach seiner Zukunft, weil es eben auch immer so totgesagt ist. Seit Jahrhunderten wird dem Sorbischen immer gesagt, so, ach, das schafft es noch 50 Jahre und dann ist es weg. Und da fängt man an, auch so Perspektiven zu entwickeln, wie das Sorbische in der Zukunft aussehen kann.
Also es geht einerseits um den Respekt vor der Tradition, aber auch um die Suche, das in der Gegenwart lebendig zu machen oder neu zu denken. Das ist ja zum Beispiel mit den Trachten so oder Elemente von Trachten, die auch in ihrer Kunst auftauchen, in der Malerei, in der Grafik. Jetzt könnte man sagen, ach, Trachten, das ist so eine rückwärtsgewandte, konservative Bekleidung, entspricht überhaupt nicht einem modernen Frauenbild. Aber je mehr ich mich auch in anderen Zusammenhängen damit beschäftige, umso faszinierender finde ich das eigentlich. Also vor allem die Hochwertigkeit der Materialien, die Präzision, mit der Trachten entworfen, gestaltet und genäht werden. Auch die Kunst, mit der sie angelegt werden. Also da kann man ja nicht einfach so reinschlüpfen wie in Pullover. Man braucht eher noch eine andere Person, die einem dabei hilft, das alles richtig zu stecken und zu drapieren. Sie wirken jetzt hier relativ lässig, würde ich sagen, in Ihrer Alltagskleidung. Aber tragen Sie tatsächlich auch Tracht?
Also ich trage Tracht zu manchen Anlässen. Aber ich besitze leider selber keine, habe aber die Möglichkeit, mir immer von Bekannten auch eine Tracht auszuleihen bei Bedarf.
Leider, weil das so teuer ist, oder?
Ja, also genau, den Schritt habe ich noch nicht gewagt, mir eine eigene Tracht schneidern zu lassen. Aber es ist schon besonders, es fühlt sich auch besonders an, eine Tracht zu tragen, finde ich.
Also wie denn? Gerade,
ich habe so das Gefühl, man ist sehr gut gekleidet und man kann da, ich wollte gerade sagen, man kann da wenig falsch machen, aber es gibt schon sehr konkrete Regeln, wie die Tracht zu tragen ist. Also eigentlich kann man sich an vielen Dingen orientieren, dass man bestimmte Teile der Tracht zu ganz bestimmten Anlässen trägt, was vielleicht irgendwie starr wirken könnte. Ich finde aber auch, dass so dieser Rahmen einem eine gewisse Sicherheit gibt und dass halt eben auch so viel Handarbeit drin ist. Die Sachen sind meistens handgestickt. Da fließt viel Zeit rein, dass eine andere Person einen helfen muss, die Tracht anzulegen. Also gerade so ein Tuch kann man sich selber nicht anstecken. Ich glaube, das wird nicht gut aussehen. So eine Tracht ist auch sehr schwer. Also sie wiegt schon so 3-4 Kilo. Und man bewegt sich einfach auch anders. Also bei der niedersorbischen Tracht, das ist ein Rock, der hat insgesamt, ich glaube, einen Umfang von so 3,80 Meter. Und das natürlich in Falten gelegt. Mhm. So ein Wollrock hinten mit Spitze, mit Stickerei, Seidenband. Der schwingt einfach ganz wunderbar. Und wie ist das schön, weil es halt auch in so einem Kontrast ist zu dem, was ich eigentlich normalerweise trage. Es sind ja auch solche Themen wie halt irgendwie, was macht so Fast Fashion, wie nachhaltig sind bestimmte Kleidungsstücke, wie nachhaltig ist halt irgendwie so dieser stetige modische Wandel. Und das sind halt eben Kleidungsstücke, die hat man. Man braucht nicht super viele. Manche Sachen werden vererbt, weitergegeben.
Sie haben was mitgebracht.
Ja.
Was ist das?
Das ist ein Seidentuch, ein schwarzes.
Sie sind überhaupt ganz in schwarz gekleidet.
Ist ja in der sorbischen im Trachtenkanon auf jeden Fall Tieftrauer. Oder was sehr Ernstes, eine ernste Farbe, weil eigentlich die Trachten sehr bunt und sehr farbkräftig sind. Es ist ein quadratisches Tuch mit einer Stickerei. Das ist ein Seidentuch und es ist ein Teil von einer sorbischen Haube von der Lappa. Aber der hintere Teil setzt sich eigentlich
von der was?
So von der Lappa, das ist eine Haube. Mhm. Das ist eigentlich, wird die Haube aus drei einzelnen Tuchteilen zusammengesteckt Und das, was ich jetzt gerade hier habe, ist nur ein Teil davon. Und es gab auch nur noch einen Teil. Es gab einen Trachtenmarkt im Wendischen Museum in Cottbus. Und da hat mir eine Dame das am Ende geschenkt. Und seitdem trage ich das eigentlich täglich.
Ah ja.
Also auch eher so als Kopftuch oder um den Hals. Ist einfach ein Kleidungsstück, was ich sehr gerne mag, was natürlich aus seiner originalen Form rausgenommen ist, weil halt eben auch so die anderen Teile dieser Haube gar nicht mehr existieren.
Ja, und Sie tragen das dann zur Adidas-Jacke.
Genau.
Es gibt Alltagstrachten und Festtagstrachten und ich habe einen Film Ihrer Freundin Grit Lemke gesehen, in dem man sieht, dass junge Leute in der Lausitz sehr gerne jetzt wieder in Tracht heiraten. Das ist absolut Instagram-tauglich. Kann mir aber gar nicht vorstellen, dass solche Hochzeitsfeiern jetzt mit Trachten und Marschmusik ihr Ding sind.
Ich weiß nicht, ich habe selber noch nicht über Hochzeit nachgedacht. Das spielt, glaube ich, in meinem Kopf nicht so eine große Rolle. Aber ich sehe da schon große Parallelen zu so einer klassischen Hochzeit eigentlich. Auf anderen Hochzeiten läuft halt vielleicht Schlager. Da fände ich ehrlich gesagt die sorbischen Lieder angenehmer, sind auch tanzbarer. Und ich glaube, dass es dann halt eben für viele Leute, die sorbisch heiraten oder sorbisch sind und heiraten, schon auch was Besonderes ist, eben auch die Hochzeitstracht anlegen zu können.
Die Filmemacherin Grit Lemke erzählt in ihrem Film, bei uns heißt sie Hanka, ist der Titel, auch von der Neuentdeckung der sorbischen Kultur durch junge Leute. Und es gibt sehr schöne Musik in dem Film. Die haben sie für unsere Sendung mitgebracht. Was ist das für ein Lied?
Das Lied ist Majska Noc von Waburga Walde und Isabella Kadunska. Das ist ein Duo und es ist ein Gedicht von Mina Wittkreuz, was die beiden vertont haben. Isabella Kadunska hat das komponiert, die Melodie. Und auf jeden Fall weiß ich, dass jetzt Ende November, am 28. November, von den beiden ein neues Album rauskommt, auch mit Gedichten von Mina Wittkreuz, einer sorbischen Literatin, Autorin.
Und auch diesen Lied, das hören wir erstmal.
Genau.
Majska Noc.
Lage na zemi, ona jo svatki je vani.
Majska Noc, die Nacht im Mai, ein sorbisches Lied von Waburga Walde und Isabella Kaldunska. Die Künstlerin Hella Stoletzki hat es ausgesucht für unser Gespräch hier auf Radio 3. Und wir haben ja gerade schon über sorbische Trachtenmotive gesprochen. Sie haben die Stickereien in Stechereien verwandelt, nämlich in Form von Tattoos. Haben Freundinnen schon einige Motive gestochen? Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Tatsächlich kam das so, dass einfach eine Freundin mich gefragt hat. Sie wusste, dass ich so ein bisschen tätowiere, also so Stick and Poke, nur mit Nadel, nicht mit Maschine. Und mochte so die Zeichnung von mir sehr gerne und hat selber ganz viele Tattoos und hatte deswegen gedacht, so, okay, sie wird mal fragen. Und hatte Glück, ich habe ihr dann das Tattoo gestochen. Und das führte dann dazu, dass andere Freunde dann auch gefragt haben. Dann sind dann auch komplexere Zeichnungen entstanden, also von eben auch so Personen, die Tracht tragen oder Versatzstücke der Tracht. Das ist irgendwie sehr, sehr schön. Also es ist auch ein schöner Moment, weil man halt eben auch so einen ganzen Moment zusammensitzt und jede Linie besteht aus einzelnen Punkten von der Nadel, die man immer in die Tinte und dann leicht unter die Haut sticht. Für mich so ein bisschen Ähnlichkeit. Natürlich, es sind ganz andere Materialien, aber halt eben auch so ein bisschen wie die Stickereien.
Haben Sie das richtig gelernt oder sich selbst beigebracht?
Ich habe mir das selber beigebracht, beziehungsweise mir hat ein Freund das gezeigt und mache das auf jeden Fall auch nicht professionell. Deswegen auch nur für Freundinnen. Das, wo man am meisten darauf achten muss, ist, dass die Sachen ordentlich desinfiziert sind und dann halt eben die Konzentration aufbringen, dass die Linien gerade werden. Und
ist Tätowieren Kunst?
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es natürlich auch ein Spektrum. Also bestimmt auch ein paar Sachen, die ich persönlich nicht als Kunst bezeichnen würde. Aber Tätowieren ist auf jeden Fall eine Kunst. Es ist ein Handwerk, aber natürlich auch die eigenen Motive, die Tattoo-KünstlerInnen umsetzen. Und ich würde es jetzt nicht so nahe meiner künstlerischen Praxis sehen, aber ich merke auf jeden Fall auch, dass es auf eine Art und Weise eine Rolle spielt, weil es gibt so ein Vor und Zurück zwischen der Zeichnung, dem Tattoo, zwischen dem Malen und dem Tätowieren, dass sich da halt eben auch bestimmte Verbindungen auftun.
Tattoos ist das eine, das andere sind eben die Fingernägel, also große, lange, künstliche Fingernägel, auf die dann diese Technik appliziert wird, die wir kennen von den sorbischen Ostereiern.
Genau, das ist, heißt, es ist Bienenwachs, manchmal dann auch mit so
kleinen
farbigen
Pünktchen.
Genau, und da kann man entweder mit so diesen Glassstecknadelköpfen kann man Punkte machen oder Striche und aus den Strichen kann dann halt wieder komplexere Muster zusammengesetzt werden oder halt eben auch mit einer zugeschnittenen Gänsefeder, da hat man dann Dreiecke oder eine Raute. Das ist halt einfach eine große Tradition und früher wurden dann halt auf die Eier diese Muster auch heute noch aufgetragen mit Botschaften füreinander.
Was für Botschaften?
Von ich wünsche dir Glück und eine gute Familie bis hin zu Heiratsanträgen sein. Also ziemlich viel. Gerade das Ei spielt ja auch in der sorbischen Kultur eine große Rolle oder ich glaube auch in vielen Kulturen. Und das wird weitergegeben. Es ist auch etwas, was man dann nicht aufhebt, sondern das bemalte Ei, das isst man. Man nimmt dann den Wunsch eigentlich auch in sich, in sich auf. Irgendwie fand ich den Gedanken so schön, dass halt diese Motive, die auf den Eierschalen sind, halt eben auch auf den Nägeln getragen werden können. Und das Schöne ist, in den Momenten, wo wir das als Performance gemacht haben und eigentlich immer eine Person uns gegenüber sitzen hatten, denen wir diese Nägel gemacht haben und mit den Personen dann darüber gesprochen haben, was diese Motive für sie bedeuten können und dann ganz persönliche Gespräche entstanden sind.
Bei allem, was Sie erzählen, scheint mir die Suche nach der Verbindung zum Sorbischen eben wirklich auch die Suche nach einem Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gegenwart zu sein, so eine Art Gegenkultur.
Ja, es gibt ja schon irgendwie viel Vereinzelung auch. Also wo kommt man irgendwie noch die ganze Zeit so mit Leuten zusammen? Dann gibt es irgendwie im Sorbischen so eigentlich sehr gute Momente. Man kommt so zusammen. Es gibt tatsächlich relativ oft den Moment, dass ein Freund von uns auftaucht mit Akkordeon und dass Lieder gesungen werden. Auch die Sprache was ist, was auf eine Art und Weise halt sehr verbindend ist und man so einen kleinen, schönen gemeinsamen Nenner findet. Für mich auch sehr wichtig, das Kollektiv Vakuum, ein sorbisches Kunst- und Kulturkollektiv, was jetzt seit 5 Jahren schon besteht.
Was ist das für eine Gruppe?
Das ist eine Gruppe von so etwa 10 Leuten. Wir kommen alle aus so recht unterschiedlichen Kontexten. Also ein paar von uns haben Kunst studiert, andere Sorabistik, einer von uns gerade Dramaturgie. Und es ist so ein guter Haufen an verschiedenen Leuten, die irgendwie in dieser Gruppe was gefunden haben, was sie an anderen Teilen oder in anderen Bereichen innerhalb von dieser sorbischen Welt halt nicht finden konnten. Auch einen Raum, in dem wir gemeinsam Projekte realisieren können.
Zum Beispiel Anfang des Jahres eine queere Vogelhochzeit. Das war auch so ein Update einer alten Tradition.
Genau, ja, das war ganz fantastisch. Eigentlich fing es damit an, dass wir eine queere Party, sorbische Party veranstalten wollten und haben gesehen, perfektes Datum, der 25. Januar würde super passen. Und der 25. Januar ist traditionell der Tag der Vogelhochzeit. Es ist eigentlich, es ist schon immer ein Theaterstück, würde ich sagen. Es wird meistens in Kindergärten aufgeführt. Die Kinder verkleiden sich als Vögel. Es gibt die Braut, das ist die Sroka, also die Elster. Und dann gibt es den Vron, das ist der Rabe, das ist der Bräutigam. Und die Kinder denken sich dann immer eine Geschichte aus. Und wir haben gedacht, das ist eigentlich der perfekte Rahmen, um auch mit einer, es gibt eine sorbische Drag Queen, Angel van Hell aus Schleife. Und wollten super gerne mit ihr auch mal zusammen.
Schleife ist ein Ort in der Lausitz.
Genau, ist ein Ort in der Lausitz. Und ihr zusammenarbeiten, haben sie eingeladen. Wir haben uns dann ein Theaterstück ausgedacht, wo wir eben auch mit dieser sehr traditionellen, auch sehr heteronormativen Erzählung brechen von dem Raben, der die Elster heiratet. Und in unserer Version von dem Stück tauchte dann die Liebe, die große queere Liebe der Elster plötzlich auf, der Kakadu. Und der Kakadu hat interveniert, ist auf die Knie gefallen, hat der Elster vor dem Altar einen Heiratsantrag gemacht und die Elster hat den Raben dann stehen lassen, der sich dann wiederum ad hoc in den Pobrac, in den Braschka, in den Hochzeitsbitter verliebt hat. Und dann gab es eine Doppelhochzeit, queere. Und das Schöne ist, wir haben jetzt gerade vor ein paar Tagen eine Zusage gekriegt von der Stiftung fürs sorbische Volk für unsere nächste sorbische queere Vogelhochzeit. die wir dieses Mal in der Oberlausitz am 24.01. realisieren werden und auch wieder ein Theaterstück uns ausdenken werden, auch wieder mit Drag arbeiten werden.
Wir haben jetzt viel über Bräuche gesprochen, über Trachten, über die Stickereien, die Stechereien. Ich würde auch gern über ein anderes Motiv sprechen, was wichtig ist in Ihrer künstlerischen Arbeit, in der malerischen Arbeit, die Landschaft. Das können Gärten sein, aber auch der Braunkohletagebau, die dadurch geprägte Landschaft der Lausitz. Was interessiert Sie daran?
Ich glaube, wenn es in meinen Arbeiten um Räume geht, sind das immer Räume, die mir selber sehr nah sind. Also viele Räume, auch die Gärten beispielsweise, sind Schrebergärten, die ich hatte, oder auch der Garten meiner Eltern. Also Räume, in denen ich mich sehr wohlfühle, die ich mir auch vor dem inneren Auge immer wieder abrufen kann. Und die dann auch immer dekonstruiert werden, wieder neu zusammengesetzt werden, eigentlich wie so eine Art Bausteinkasten. Und diese Landschaft oder diese künstliche Landschaft, die halt durch den Tagebau entsteht, ist auch eine Landschaft, die sehr in mir drin sitzt. Also die eigentlich schon seitdem ich irgendwie klein bin, also eigentlich seitdem ich in Cottbus wohne, immer wieder auch aufgetaucht ist.
Es gibt halt so. Ist das eine Schönheit, die darin liegt, oder ist es die Zerstörung der Landschaft, ja auch ehemals sorbischer Dörfer, die Sie da herausfordert?
Es ist auf jeden Fall beides. Ich kann mir diese Landschaft oder diese Schüttungen und diese Gruben nicht anschauen, ohne daran zu denken, was dort mal war. Andererseits gibt es halt so bestimmte Farben, bestimmte Formen. Es ist eine unglaubliche Stimmung, die ganz eindrücklich ist, eigentlich, wenn man mal an der Grube, also an der Kante von einem Tagebau steht und in dieses riesige Loch reinschaut und diese riesigen Bagger am Horizont sieht, von denen man weiß, wie groß die sind. Und die sind ganz, ganz klein. Auch eben zu wissen, dass es halt auch mit der Kohle auch immer noch so weitergeht. Also gerade in Schleife, in Rhone, gibt es einfach immer noch Waldstücke, die abgebaggert werden, und Orte, die auch für Sorbinnen sehr wichtig sind, die halt immer noch auf der Kippe stehen. Ob die bestehen bleiben oder nicht. Und damit hat das halt, ich finde, schon eine große Gewalt eigentlich. Eigentlich in den Momenten, wo ich am Tagebau war, gezeichnet habe und dann halt daraus auch die Landschaftsbilder mit den Tagebaumotiven entstanden sind, war ich eigentlich die ganze Zeit immer so in dieser Spannung dazwischen. Also natürlich ist es visuell umwerfend. Mhm. Also ich würde lügen, wenn ich das nicht schön fände. Das hat was ausgelöst, und dann aber halt eben zu wissen, dass es so eine unnatürliche Landschaft ist, die dann vielleicht irgendwann geschlossen wird, aber das sind trotzdem ja große Wunden in der Landschaft, die nur geflickt werden können, weil das, was halt weg ist und was abgebaggert worden ist, wird so in der Art nirgendwo wieder auftauchen.
Hat diese Landschaft in der sorbischen Malerei eigentlich auch eine Tradition?
Die Landschaft hat auf jeden Fall eine große Tradition. Also ich muss dann Bruck denken, der eben auch beispielsweise viel Tagebaulandschaften, oft auch den Tagebau gemalt hat. Ich habe das Gefühl, dass diese Landschaft generell auch, wenn man hier unterwegs ist, in einen so reinsackt. Das ist schon was man irgendwie viel sieht, also Heidelandschaften, garantiert auch der Spreewald. Genau, spielt auf jeden Fall eine große Rolle.
Im Wendischen Museum in Cottbus sind Sie gerade an einer Gruppenausstellung beteiligt. Die läuft noch bis Mitte Februar, und gezeigt werden da Arbeiten von drei Künstlerinnen ihrer Generation und Bilder von Erna Krüger, geboren 1883. Was wird in dieser Gegenüberstellung von Vergangenheit und Gegenwart deutlich?
Ich glaube, was mir am deutlichsten in dieser Ausstellung nochmal geworden ist, sind halt auch bestimmte Perspektiven. Also es gibt zwar so einen roten Faden, der beispielsweise auch die Tracht als Element aufgreift. Also Erna Krüger war keine Sorbin, sondern eine Person, die im Spreewald auch oft zu Besuch war, auch über längere Zeiten auch bei einer Familie im Spreewald, also in Burg, gewohnt hat und dort die Leute und die Umgebung malerisch aufgegriffen hat. Und dann gibt es beispielsweise Arbeiten von Maya Nagel, die sich genau mit diesem Thema der Abbaggerung, Kohlebagger, und hat eben auch so den Verlust von sorbischen Dörfern beschäftigt. Und es sind so Zeichnungen, Kartenzeichnungen und darüber Zeichnungen von Personen in der Tracht dieser Region, die aber jetzt auch mittlerweile weg sind. Einfach ein anderer Blick. Es gibt einen, wie ich sagen würde, einen sehr kritischen Blick auf halt eben auch beispielsweise die Kohle. Ich habe das Gefühl, dass es einfach andere, komplexere Themen sind, die in den zeitgenössischen Positionen auch verhandelt werden. Und das natürlich aber auch eine die Bilder sind in einer anderen Zeit entstanden und natürlich jede Epoche hat so seine Prägung. Und es ist aber, war es für mich auf jeden Fall unglaublich bewegend, eigentlich bei der Ausstellungseröffnung die Bilder von Anna Krüger zu sehen. Es sind wirklich großartig, also wirklich sehr schöne Malereien. Und dann eigentlich in diesem anderen Raum die zeitgenössischen Positionen. Es war großartig, die Sachen zusammenzusehen, weil es eine Weiterführung ist. Das hat eben auch so die Bilder dann halt eben von einer Perspektive von innen heraus gemalt werden. Also von Personen, die in der Kultur noch mehr stehen.
Mit weiblichem Blick ist diese Ausstellung überschrieben im Wendischen Museum in Cottbus. 2023 hat Hella Stoletzki den Nachwuchsförderpreis des Brandenburgischen Kunstpreises bekommen. Ein Jahr später gab es dann die Ausstellung im Dieselkraftwerk Cottbus. Wie wichtig sind solche ersten institutionellen Auftritte für den weiteren Weg einer jungen Künstlerin?
Für mich war das eine große Ehre. Also weil es auch gezeigt wird, dass meine Arbeiten oder meine Perspektiven, die ich in meinen Arbeiten aufgreife oder verhandle, gesehen werden. Also das macht einen Unterschied. Also gerade halt eben auch in der Ausstellung im Museum gab es auch eine Publikation mit Texten. Und das sind Sachen, die hallen auch noch mal länger nach. Für mich auch wichtig, weil es so eine, ich finde, es ist eine große Wertschätzung. Es ist meinen Arbeiten gegenüber, dass denen eben auch eine Wichtigkeit, also ich gehe davon aus, dass denen auch eine Wichtigkeit zugesprochen wird.
So wie Sie das sorbische Leben als Subkultur mit Rap und Punk und Karaoke-Abenden auf Sorbisch, aktivistisch, feministisch, kann ich mir vorstellen, dass Sie rechten Gruppierungen durchaus ein Dorn im Auge sind. Was machen Sie da für Erfahrungen in der Lausitz?
Also es ist auf jeden Fall so merkbar. Also ich weiß auf jeden Fall von Freundinnen beispielsweise aus der Oberlausitz, dass es da einfach immer häufiger, also zunehmend auch Übergriffe von Rechten gibt, Sorbinnen gegenüber. Und das halt eben auch gerade in Momenten, wo dann halt auch im öffentlichen Raum Sorbisch gesprochen wird, ganz oft auch so Sätze fallen, so hier wird Deutsch gesprochen. Was ein bisschen absurd ist, wenn man sich so ein bisschen die Geschichte dieser Region anschaut. Und es aber auch tatsächlich dazu kommt, dass Sorbinnen einfach Gewalt erfahren. Also und dass dieser Hass, der halt von den Rechten ausgeht, tatsächlich in physische Gewalt halt umschlägt. Und in manchen Dörfern oder in so dörflichen Regionen, wo halt auch das sorbische oder sorbische Bräuche auch ein wichtiger Teil der Dorfkultur ist, es halt eben auch so eine, glaube ich, Verschiebung bei manchen gibt, dass es vielleicht gar nicht als sorbische Kultur, sondern als vielleicht auch deutsche Kultur wahrgenommen wird. Und es so eine, ja, ich glaube manchmal halt eben auch ein paar Sorbinnen gibt, die rechts sind. Gibt ja solche und solche. Auf jeden Fall diese Übergriffe, dass zum Beispiel auch es passiert, dass halt eben, wenn größere sorbische Feiern sind, manchmal halt auch so ein Schlägertrupp auftaucht und das halt irgendwie aufbricht. Und das ist, finde ich, total katastrophal. Und das ist aber auch eine Tendenz, die, glaube ich, viele Gruppen zu spüren kriegen. Also halt nicht nur wie Sorbinnen, sondern halt eben auch queere Menschen oder Menschen, die migrantisch sind. Und es halt einfach so eine zunehmende Verrohung gibt. Und aber auch ich so das Gefühl habe, dass es zu wenig Konsequenzen gibt oder dass es halt so nicht gesehen wird als Problem. Für mich ist da wichtig, dass man solidarisch zusammensteht, also auch die Dinge verbindet. Wir waren jetzt auch mit dem Kollektiv letztens beim CSD in Cottbus, haben auch eine Rede gehalten, haben einen sorbischen Blog gemacht. Und für uns ist es einfach auch wichtig, da halt irgendwie zusammenzustehen. Also weil viele von uns auch queer sind, queer und sorbisch. Und da dann halt einfach auch zu mobilisieren, gerade auch so zu merken, am Abend davor wurde oder ein paar Tage davor wurde das Regenbogenkombinat, also ist so eine Mülltonnenflammen aufgegangen, was bestimmt nicht einfach so passiert. Es ist irgendwie hart, das in so kleineren Städten zu sehen, dass halt eben diese Gewalt zunimmt.
Hören wir noch eine Musik, die Sie für unsere Sendung mitgebracht haben. Kolebka, was sollten wir darüber wissen?
Es ist ein Lied von J-Cube und Nick Ronan. Und J-Cube ist Rapper und es geht an sich in dem Lied thematisch eigentlich sehr passend zu der Frage, die Sie gerade gestellt haben. In dem Lied geht es halt eben auch um das Erstarken von rechten Strukturen und das Erbraunen der Stadt. In dem Fall geht es um Bautzen, Budischin.
Thank you. Ja, die Ricker Publicity Kitze, Sam und Schnüchter bewohnen, Seak Dispositie, Kultur ne Territorie, Snatch Ricker Politach Dedom, Bichusche Vulke Rume, Mojasche Babich Skonjifme, Nit zu Boy Brune. Nit zu Boy Brune.
Sorbischer Rap, den die Künstlerin Hella Stoletzki ausgesucht hat für unser Gespräch hier auf Radio 3. Sie ist Jahrgang 1996, geboren in Berlin, aufgewachsen in Cottbus. In was für einer Familie?
In einer ganz fantastischen Familie. Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Und eine Familie, in der Kultur immer hoch geschätzt wurde. Meine Eltern sind selbstständig, haben ein Teegeschäft in Cottbus und dadurch auch einen gewissen Ort, wo Leute auch immer zusammenkommen. Ein Ort, in dem viel gesprochen wird, miteinander gesprochen wird, wo auch die Gastfreundschaft sehr groß geschrieben wird. Eben auch ein Ort, in dem beispielsweise auch das Sorbische präsent ist und eingeladen wird. Also meine Eltern haben zum Beispiel vor einer Weile zur sorbischen Teestunde eingeladen. Das ist jeden Donnerstag, können dann von 14 bis 18 Uhr Leute vorbeikommen, die gerne Sorbisch sprechen wollen.
Und guten Tee trinken.
Auf jeden Fall sehr guten Tee trinken.
Auch wenn Sie 7 Jahre nach dem Mauerfall geboren wurden, wie hat Sie die DDR dennoch geprägt?
Meine beiden Elternteile, also meine Mutter und mein Vater, sind beide in der DDR groß geworden. Und da ist es einfach auch dadurch, dass sie in der DDR sozialisiert worden sind, hat das den Einfluss einfach auf mich. Also halt eben auch, es fängt schon, glaube ich, auch bei so Sachen an, nochmal unterschiedliche Perspektiven auf die DDR und auch eben auf die Zeit danach, auf die Wende zu kriegen, von denen ich das Gefühl hatte, dass die zum Beispiel zu Schulzeiten in der Art nicht erzählt worden sind oder anders erzählt worden sind.
Zum Beispiel?
Ich habe so das Gefühl, dass so die Wende und eigentlich auch so diese Zusammenführung der beiden Staaten, also der BRD und der DDR, also schon irgendwie sehr positiv immer erzählt worden sind und ganz viele Sachen, beispielsweise was zum Beispiel auch mit der Treuhand passiert ist, mit ganz vielen DDR-Betrieben, nicht das Gefühl hatte, dass es in der Art erzählt worden ist, wie meine Eltern mir das beispielsweise später erzählt haben oder man dann bestimmte Dinge auch mit der Zeit irgendwie mitkriegt. Also es ist ja eine relativ junge Geschichte noch, liegt eine Generation dazwischen.
Also dass Menschen ihre Arbeit verloren haben und sich neu erfinden mussten.
Genau, neu erfinden mussten und das ist halt eben auch für viele ein großer Strukturbruch war. Klar hat man auch mitgekriegt, dass es diese Pogrome gab in Rostock, später dann aber halt auch mitbekommen, dass es halt in Hoyerswerda zum Beispiel auch 1991 ein Pogrome gab und dann halt eben auch so dieses, dass halt bestimmte, Werte, eigentlich so ein bisschen das Land, in dem meine Eltern aufgewachsen sind, halt in der Art auch nicht mehr gibt. Ich weiß nicht.
Ist immer schwierig. Wir wollen ja keine, also denke ich mal, Ostalgie irgendwie schüren.
Ja. Genau, es ist so für mich auch immer noch ein Herausfinden, weil es halt irgendwie so viele Ebenen hat. Also viele Ebenen von den Erzählungen von den Leuten, die halt auch in der DDR groß geworden sind, was schon ein Großteil der Leute sind aus der Elterngeneration meiner Freundin, sind halt aus der ehemaligen DDR. Und da irgendwie auch so mitzukriegen, dass so diese Geschichtenerzählungen oder diese Perspektiven auch einfach wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind. Was sind halt irgendwie so Strukturbrüche, welche Folgen hat das halt eben auch so für die Region, halt eben auch für die politische Lage, für den Rechtsruck, wie auch zu verstehen, wie die Dinge zusammenhängen. Das finde ich sehr, sehr komplex. Da kommen halt über die Zeit mit jedem Gespräch eigentlich neue Teile dazu.
Sie haben in Leipzig studiert, an der Hochschule für Grafik und Buchkunst, ja auch eine Hochschule mit großer DDR-Tradition. Wie würden Sie den Geist dieser Hochschule beschreiben, jetzt mit Blick auf Ihre Zeit dort, also ab 2015?
Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass diese Tradition der Leipziger Schule auf jeden Fall immer noch sehr präsent ist. Also hatte später auch bei Christoph Ruckheberle studiert, der halt zur neuen Leipziger Schule beispielsweise gehört. Und auch bei Annette Schröter, eben auch große oder sehr bekannte Künstlerin ist. Also ich glaube, so von so einem DDR-Geist habe ich nicht so viel mitgekriegt. Also es ist schon sehr präsent auch gewesen, dann eigentlich nach einer Weile, dass es viele in der Klasse gab, die Eltern hatten, die halt eben im Westen groß geworden sind und eigentlich relativ wenig auch so Ostperspektiven drin waren. Also es spielte auch so in der Lehre oder in den Gesprächen relativ wenig eine Rolle. Ich kann mir vorstellen, vielleicht war es in anderen Klassen anders. Also ich kenne ja auch nur die Malereiklasse, hatte aber das Gefühl, dass es nicht so richtig eine Rolle gespielt hat.
Die Hochschule wird immer so gelobt für ihre Werkstätten, dass man da unheimlich gut arbeiten kann, tolle Räume hat. Wo arbeiten Sie heute? Haben Sie ein Atelier?
Ja, ich habe ein Atelier in Cottbus, in einer schönen alten Platte in Neuschmelwitz. Das ist im Norden von Cottbus und das ist so ein alter Laden, also eigentlich ein alter Gewerberaum. Und da habe ich jetzt gerade mein Atelier drin und das ist mit Balkon, es ist ganz viel Platz, eigentlich auch sehr gut gelegen. Ich habe da auch eine kleine Druckerpresse. Genau, und bin dort am Arbeiten.
Können Sie von Ihrer Malerei schon leben? Wie finanzieren Sie sich?
Tatsächlich irgendwie durch so verschiedene Projekte. Also halt eben eigentlich alles im Kunst- und Kulturbereich. Und irgendwie läuft das. Das ist großartig. Muss aber auch sagen, ich hatte jetzt im vergangenen, also in diesem Jahr, an einem Kunst- am Bau-Projekt gearbeitet. Und das ist tendenziell sehr gut bezahlt. Also und das gibt mir eine große finanzielle Sicherheit. Und
an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus.
Ganz genau.
Wo findet man das da, wenn man da mal hingeht?
Das ist in dem Forschungszentrum 3H. Also es ist relativ weit hinten auf dem Gelände. Es gibt da das Gründungszentrum. Das ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff. Und direkt das Nachbargebäude, ein großes Gebäude mit einer großen Treppe, weiß. Und da im Foyer befindet sich meine Arbeit.
Malerei?
Genau, Malerei, aber auch Keramik und Metallelemente. Und eigentlich gibt es so eine stetige Kommunikation zwischen den einzelnen Objekten. Also es gibt Zeichnungen wiederum, die dann auf den Metallplatten graviert sich wiederfinden. Es gibt bestimmte Spielereien oder so Elemente mit dem Licht. Die Platten sind so ein bisschen mit einem Abstand zur Wand montiert. Dadurch gibt es dann auch immer einen lichteinfallenden Schattenwurf. Und dann aber auch auf der Glasur von der Keramik bestimmte Schatten, die man vermuten würde, dass das Objekt daneben das raufwerfen würde, und hat verschiedene Materialien zusammengebracht auf einer relativ großen Wand.
Dann lassen Sie uns zum Schluss noch nach vorne schauen. Im nächsten Jahr haben Sie ein Stipendium im Museum Utopie und Alltag in Beeskow. Was ist das für ein Stipendium? Was ist das für ein Museum und Archiv?
Das Archiv vergibt jedes Jahr ein Stipendium und da habe ich die große Ehre gehabt, dass ich die nächste Stipendiatin sein werde. Und in dem Archiv befinden sich ganz viele Arbeiten aus DDR-Zeiten, die beispielsweise in FDJ-Jugendheimen waren oder auch in Kindergärten oder auch so städtische Kunstsammlungen oder kleine Galerien, Grafikmappen. Also ein sehr, sehr großer Fundus an DDR-Kunst, aber halt eben auch zum Beispiel auch so Illustrationen oder eher so angewandte Sachen. Also relativ breites Spektrum an unterschiedlichen Arbeiten, also von Malerei bis Grafik bis Textilkunst, Skulptur. Und ich habe die Möglichkeit, innerhalb des Jahres eine Arbeit zu entwickeln, die sich auf den Bestand bezieht. Und bin da sehr gespannt, die Zeit im Archiv zu verbringen und durch die Arbeiten durchzuschauen und zu gucken, was mit mir resoniert und mit meinen eigenen Arbeiten. Und bin sehr gespannt auf diesen Arbeitsprozess und diese Möglichkeit.
Kann dann auch da ausgestellt werden am Ende?
Genau, es wird am Ende im Brandenburgischen Landtag eine Ausstellung geben. Und da wird die Arbeit auch präsentiert. Und soweit ich weiß, ist das für den Oktober angesetzt. Die Arbeiten werden auf jeden Fall auch öffentlich zu sehen sein.
Das also sind die nächsten Pläne der Künstlerin Hella Stoletzki. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, utschafne Schick.
Und das finden alle Interessierten auch als Podcast in der ARD Audiothek. Ich bin Britta Bürger und es bleibt noch Zeit für eine letzte Musik, die Sie mitgebracht haben. Hella Stoletzki, ich glaube, da brauchen wir wieder sowas wie Untertitel. Also ich habe so gut wie nichts verstanden.
Ich kann gerne einen kleinen Einblick geben in dem Lied. Das ist ein Text, in dem es eigentlich der Dschihad, das ist der Teufel. Und der Teufel kommt in die Lausitz. Es gibt so ein bisschen die Sage von dem Teufel, der die Kohle unter die Lausitz gelegt hat, die jetzt halt irgendwie rausgeholt wird. Und in dem Lied geht es auch um Sagenfiguren, also um die Mittagsfrau, die eben nicht mehr mittags auf dem Felde steht, sondern die Industrie kommt und eigentlich auch so diese alten Geister vertreibt und auch der Wassermann nicht mehr die Kinder in die Suppe zieht, sondern der Teufel kommt und die Straßen baut und die Ingenieure und auch nicht mehr der Plon, das ist so ein Hausgeist ein Hausdrache, auch nicht mehr mit süßem Brei im Haus sitzt, sondern dann und wie die Kohle verbrannt wird und der Kohledampf aus dem Schornstein steigt. Genau, das ist ein Lied von John Paul George, Ringo und Richard und Jimmy Page und einmal in deutscher und in obersorbischer Sprache.
Und das ist ziemlich punkig.
Ja.
Diesmal war es nicht die Mittagsfrau, die in der Sommerhitze kam. Der Teufel kam im Anzug, mit fremder Zunge und mit Schaufel, und er machte sich sogleich ans Werk.
Du kommst mir nicht zum Schießen, Lisa, sondern ich habe hier nicht mehr zu sehen.